Das heißt, es gibt ja immer in den Theorien und von den Coaches etc. so dieses Bild, dein Glas muss erstmal selbst voll sein, damit es überläuft und genug für andere da ist. Und die Kausalkette beginnt eben nicht darin, die anderen Gläser zuerst zu füllen, sondern eben erstmal dafür zu sorgen, das eigene Glas zu füllen und sich dafür die richtigen Fragen zu stellen. Was sind eigentlich meine Geber, Räuber?
Hey. Can't go to sleep with no problems. Wake me up in the morning. Say what's up when I'm boring. Never look for no parties. Always look for someone like you. Now I like you and your jewel missing. Has some ice cubes in a new kitchen.
Mindset Blabber mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
Was geht ab, Herr Luckyman?
Was geht ab, Herr Schulze?
Na, freut mich richtig, mit dir heute eine Folge aufnehmen zu können. Ich meine, eine Woche vegan, da können die wildesten Dinge passieren. Wie ist dir ergangen?
Ja, wie ist mir ergangen? Also ich muss sagen, es war eine sehr, sehr lehrreiche, erkenntnisreiche Woche. Wir haben es ja wirklich eine ganze Woche von Montag bis Sonntagabend sozusagen durchgezogen. Heute ist Montag und ich muss sagen, ich habe mich die ganze Woche durchweg deutlich vitaler und besser gefühlt als zu Zeiten, wo ich irgendwie Fleisch und Milchprodukte und so weiter gegessen habe und getrunken habe. Von daher ist es für mich schon echt so eine Überlegung wert, da jetzt mal in mich zu gehen, inwiefern ich das auch langfristig adaptiere. Sicherlich nicht komplett vegan, das war nämlich echt aufwendig und auch teuer und auch echt, du musstest halt immer irgendwie zusehen und gucken, was esse ich jetzt und wie kaufe ich ein und so weiter. Aber unterm Strich beim Sport fitter gefühlt, nicht mehr so diese Einbrüche über den Tag gehabt, irgendwie Mittagstief und Co., sondern wirklich geiles Lebensgefühl, kann ich nicht anders sagen. Echt krass.
Sick. Sick. Also bei Milchprodukten kann ich total zu relaten. Die lasse ich jetzt auch seit längerer Zeit weg. Nicht jetzt aus diesem veganen Hintergrund. Aber das ist schon einfach solche Kleinigkeiten. Ist schon ein richtiger Faktor, die du sofort, finde ich, in deinem Wohlbefinden merkst. Und wenn du jetzt wieder quasi ein Milchprodukt isst, trinkst, was auch immer, merkst du direkt, wie es dir quasi schlechter dadurch geht. Ich weiß nicht, wie viel davon sich quasi im Kopf abspielt und wie viel wirklich körperliche, physische Prozesse sind. Aber allein dieser Gedanken dann daran, finde ich schon immer, hat recht große Auswirkungen darauf, wie du dich fühlst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich hatte unter der Woche trotzdem zwischendurch Momente, wo ich so dachte, boah, wie geil wäre das jetzt irgendwie, sich Fleisch reinzuhauen oder so. Also es hat schon gefehlt und es war jetzt auch nicht so, dass es so locker von der Hand ging, sondern es gab auch Momente, wo man einfach dachte, jo, jetzt geil, einfach eine Pizza bestellen, ohne sich da irgendwelche Gedanken im Vorfeld zu machen oder so. Es ging ja halt alles irgendwie nicht so einfach. Aber ich muss sagen, dadurch, dass man einfach so viel mehr Vitalität irgendwie verspürt hat beim Joggen, es ging deutlich leichter von der Hand. All solche Geschichten überlegt man natürlich schon so, okay, wie kann man das jetzt implementieren? Es gibt ja auch irgendwie diesen Game Changers bei Netflix, der auch sehr polarisiert, diese Dokumentation, wo es ja auch um vegane Ernährung, um Sport und sowas geht. Aber ich sag mal, es hat zumindest nochmal sensibilisiert, sodass man vielleicht einfach guckt, okay, Fleischkonsum ganz dosiert, auch so Milchprodukte und Co. einfach ein bisschen mehr ein Auge dafür haben, weil vieles ist ja auch einfach so unterbewusst passiert, beziehungsweise man hat gar nicht mehr so drüber nachgedacht, ne? Ist das jetzt irgendwie tierisch, was ich zu mir nehme sozusagen oder nicht?
Vielleicht noch ein kurzer Auszug zu der Pizza-Stories, zu den Pizza-Stories von Daniel Luckyman. In der Regel haben wir uns oder treffen wir uns nach wie vor montags abends immer zu unserem Business-Meetings in Daniels Wohnung oder in der Luckymans Wohnung. Und eigentlich ist mindestens jede zweite Woche der Standard-Move um 22.30 Uhr so, fuck, ich muss noch was essen. Ach egal, ich bestelle mir einfach eine Pizza. So, das verbinde ich immer mit Abenden in der Oase, dieser Classic-Pizza-Move. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das gerade für deinen Mitbewohner und dich dann doch hier und da eine kleine Umgewöhnung war.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, gut, der Montag ist immer sehr prädestiniert dafür, die Essgewohnheiten komplett aus dem Leben zu kicken, weil der Montag natürlich immer sehr, sehr lang ist durch unser Jour fix sozusagen. Aber du hast da schon recht. Also es war schon immer so der Ausweg für Helden, am Ende nochmal die Pizza zu bestellen oder so. Das ging jetzt einfach mal die Woche nicht, aber hat nochmal geil sensibilisiert. Von daher mal gucken, wie viel ich davon dann auch wirklich langfristig für mich mitnehme. Die Oase, für die es nicht wissen, so nennen nennt mein Mitbewohner und ich, so nennen wir unsere Wohnung. Genau. Und auch nochmal ein bisschen Privatsphäre preiszugeben, so heißt es.
Hat auch schon mal zu witzigen Verwechslungen geführt, aber
oh ja, das nur nebenbei. Oh ja. Das an anderer Stelle. Und mindestens eine Person, die es jetzt hört, wird sich totlachen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Katzenfront, nachdem ich da auch ein paar Nachrichten zu bekommen habe. Wie fange ich an? Wir haben noch keine Katze gekauft. Nee, wir haben noch keine Katze gekauft. Das werden wir auch wahrscheinlich nicht tun. Man muss aber sagen, mein Mitbewohner ist sehr, sehr akribisch am Recherchieren, was man alles für eine Katze braucht. Und,
was müsste passieren, damit ihr euch eine Katze kauft?
Ja, das Problem ist, ich glaube nicht mehr allzu viel. Das ist vielleicht auch das Problem bei der ganzen Geschichte, weil er wirklich schon sehr, sehr viel Recherchearbeit irgendwie geleistet hat und geguckt hat und welche Sorten sozusagen kommen in Frage und so. Aber ja, wir werden sehen. Also ich würde mal behaupten, dass wir keine unvernünftigen Entscheidungen treffen und nur, dass ich da, ich wollte mal ein bisschen Entwarnung geben. Also wir haben noch keine Katze bei uns in der Oase, die hier rumrennt.
Was wäre so ein prädestinierter Name? Was schwebt dir so vor?
Noch nichts Konkretes. All das, was ich jetzt sagen würde, wäre kompletter Bullshit. Wir haben schon mal ein bisschen gebrainstormt, aber das gehört jetzt nicht rein.
Okay, dann schicker Themenwechsel.
Schicker Themenwechsel, genau. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich den Übergang jetzt schaffe. Für mich gibt es nochmal das Thema Ukulele-Piano. Ich glaube, diese Woche ist es dann wohl soweit, wa?
Sieht so aus, wa?
Wie fühlst du dich? Wie bist du gepreppt?
Ich fühle mich gut. Ich fühle mich vorbereitet tatsächlich. Man muss natürlich sagen, gerade wenn du so Live-Versionen von dem Herrn Jiruma dann auch bei YouTube anschaust, sieht das immer noch ein bisschen anders aus als das, was ich auf meinem Beginner-Keyboard mit, keine Ahnung, 52 Tasten da klimper. Würde aber behaupten, man hört die Melodie raus und der Rahmen des Liedes ist erkennbar und bin deswegen sehr zufrieden mit meinem ersten Monat.
Herr Jeruma, wenn ich an deine Session denke, muss ich immer an Thomas Forschbach von Werde Musiker denken. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen.
Der ist auch virtuos, ohne Scheiß, der ist virtuos, wie er erklärt und gleichzeitig spielen kann. Er wohnt mittlerweile, das habe ich jetzt im Nachgang herausgefunden, in L.A., ist nach L.A. gezogen. Ich weiß nicht, ob das mit seinem großen Durchbruch auf YouTube zusammenhängt oder ob das andere Hintergründe hat. Und er hat mittlerweile blonde Haare. Das heißt, falls jemand mal in L.A. unterwegs ist und jemanden sieht, der sich etwas seltsamerweise ständig umdreht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Person Thomas Forschbach heißt.
Spannender Typ. Ja, bevor wir jetzt noch tausend andere...
Thomas Forschbach.
Bevor wir jetzt noch tausend andere random Themen ansprechen.
Was ist mit deiner Ukulele und deiner Stimme?
Ach so, ja, meine Stimme. Also Ukulele, würde ich jetzt mal behaupten, geht so ein bisschen in die richtige Richtung, so langsam. Ich meine, 4 Tage habe ich ja noch. Schauen wir, was dabei rauskommt. Aber der Weg ist das Ziel, sage ich immer. Mal gucken. Also man kann das Lied, glaube ich, mit viel Fantasie schon erkennen. Ja, und wie gesagt, das Thema Stimme, das stellen wir dann nochmal nach hinten.
Schauen wir mal. Schieben auf die lange Bank.
Genau. Aber wie gesagt, lass uns mal zu unserem heutigen Thema kommen. Wir haben uns nämlich heute ein Format überlegt, was nicht ganz in die Richtung geht, wie wir es die letzten Male gemacht haben. Und zwar haben wir uns heute für das sogenannte Quote Bingo entschieden. Was verbirgt sich dahinter? Wir haben uns überlegt, gerade ich, aber auch teilweise der Herr Schulze, droppen mir immer mal wieder ganz gerne bei Instagram und Co. irgendwelche Zitate von irgendwelchen ganz schlauen, weisen Menschen, um andere Menschen damit vielleicht zu inspirieren oder zu bewegen oder zum Nachdenken quasi aufzufordern. Und um dem Ganzen mal ein bisschen mehr Leben zu verleihen und auch einfach mal ein bisschen zu zeigen, dass da vielleicht ein paar mehr Gedanken auch immer dahinter stecken als nur so ein stumpfes Zitat, haben wir uns gedacht, wir hauen uns jetzt jeweils 3 Zitate um die Ohren. Der andere darf immer kurz und knackig darauf antworten, was seine Gedanken dazu sind, ob er damit konform geht oder ob er das irgendwie anders sieht. Und dann gucken wir einfach mal, kleines Experiment, ob da was Sinnvolles und Cooles bei rauskommt. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass wir da am Ende trotzdem unsere Learnings draus ziehen werden, selbst wenn wir da jetzt noch gar nicht genau wissen, wo der Weg quasi hingeht, weil weder ich die Quotes von Herrn Schulze kenne, noch andersrum.
Was ist eigentlich wirklich das Konzept vom Bingo? Habe ich mich nochmal gefragt, als wir uns den Namen dafür überlegt haben. Ist das wirklich ein Bingo, was wir gerade veranstalten, oder haben wir das einfach nur so genannt?
Absolut nur so genannt. Der Name ist cool. Okay. Können ja nochmal einen sinnvolleren Namen finden. Schauen wir.
Let's go, würde ich sagen. Also viel mehr bleibt mir zu der Einordnung des Konzepts auch gar nicht mehr zu sagen. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich bin gespannt auf deine Ausführungen, Herr Lucky Man. Und von daher würde ich doch einfach recht stumpf sagen, lass uns beginnen, oder beschäftigt dich im Vorhinein noch etwas?
Nee, alles gut. Ich bin gespannt. Ich bin heiß, dir meinen ersten Quote zu nennen. Was auch immer du nicht veränderst, dafür entscheidest du dich.
Was auch immer du nicht veränderst, dafür entscheidest du dich. Okay, spannend. Klassisches Füllwort an der Stelle, um erstmal Zeit zu gewinnen. Nein, also tatsächlich fällt mir gerade dazu ein, wenn wir das Wort entscheiden in dem Quote nochmal auf dem besonders rausstellen, was heißt eigentlich entscheiden? Wir hatten es in der Folge vorher schon mal gesagt, dass du dich von etwas scheidest. Und jedes Mal quasi, wenn du diese Entscheidung nicht triffst, also eine Nicht-Entscheidung triffst, scheidest du dich automatisch von etwas, was nur noch nicht sichtbar ist. Also ich habe immer das Gefühl, wenn du etwas veränderst, dann siehst du in der Regel die Auswirkungen mittel- oder langfristig von dieser Entscheidung und bewertest das dann als neuen Maßstab. Aber immer wenn du eine Entscheidung nicht triffst, wirst du ja nie die Konsequenzen dessen sehen. Und das, finde ich, ist gerade das Toxische oder das Gefährliche an diesem Konstrukt, weil wenn wir das mal in die Vergangenheit spinnen und nicht nur in die Zukunft, dann wissen wir ja gar nicht, wie viele Nicht-Entscheidungen wir getroffen haben, die dazu geführt haben, wer wir heute sind. Und wenn ich nochmal den Gedanken von Arian aus der Folge aufgreife, dass jeder Coin oder jede Medaille zwei Seiten hat, finde ich, ist das auch optimal darauf anzuwenden, zu sagen, okay, auf der einen Seite ist halt die Veränderung in die Richtung oder eben die Nicht-Veränderung durch die Nicht-Entscheidung an der Stelle. Und ich finde, sich zu vergegenwärtigen, dass jede Entscheidung gleichzeitig bedeutet, Nein zu etwas anderem zu sagen oder eben Ja zu etwas zu sagen, zeigt schon relativ gut so den Gedanken, den es auch in der BWL häufiger gibt, diese Opportunitätskosten, also die Kosten für die Nichtwahrnehmung einer Alternative. Und ich finde, das ist die optimale Beschreibung auch dessen, was du nicht siehst und trotzdem irgendwie in deine Entscheidung für oder gegen etwas mit einfließen sollte. Mir fällt auch, um gleich mal mit dem Quote darauf zu antworten, ein Quote von Warren Buffett ein, The Chains oder die Ketten der Gewohnheit sind zu schwer, um sie zu durch... sind zu schwer, um sie zu fühlen. Nee, sind zu leicht, um sie zu fühlen, bis sie zu schwer werden, um sie zu durchbrechen. Chains of habits are too weak to be felt until they're too strong to be broken. Ja. Und ich finde, gerade wenn wir über Gewohnheiten sprechen, was wir in den ersten beiden Folgen gemacht haben, Routinen, zahlt das stark darauf ein, dass man sich schnell in diesen auch verfangen kann. Wir haben über Komfortzone gesprochen. Und sie jedes Mal aktiv zu hinterfragen, okay, was mache ich eigentlich in dem Moment nicht durch die Entscheidung, die ich in meiner Komfortzone, in meiner Gewohnheit treffe, ist ein starkes Konstrukt, was immer stärker, und jetzt komme ich zum Schluss, in die eigene Entscheidung für oder gegen etwas mit einfließen sollte, aber zu wenig Bemessungsgrundlage in dieser findet.
Oh ja, coole Ausführung, Herr Schulze. Ich finde den Begriff Nicht-Entscheidung in dem Kontext total wertvoll. Also, weil, wie du schon sagst, jedes Mal, wenn du dich halt nicht entscheidest, entscheidest du dich im Zweifel gegen etwas, was du aktuell noch nicht siehst. Das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Ich habe mir im Vorfeld nochmal so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, dass ja, man ja nicht nur eine Entscheidung für die Dinge trifft, die man ändert, sondern halt auch eine Entscheidung für die Dinge trifft, die man nicht ändert. Sprich, keine Ahnung, jeder kennt es vielleicht, dass man Menschen in seinem Umfeld hat, von denen man eigentlich schon länger weiß, dass sie beispielsweise irgendwie Energieräuber sind oder einem vielleicht einfach gar nicht gut tun, aber man entscheidet sich trotzdem einfach nicht dazu, diese Menschen eventuell wirklich aus dem Leben zu verbannen, weil man weiß, dass es einem dann besser geht, obwohl es einem bewusst ist, einfach aus Angst vor dieser Entscheidung. Und somit trifft man halt eine Nicht-Entscheidung, wenn man so will. Und von daher...
Würdest du sagen, dass es Angst vor Entscheidung ist?
Ich würde sagen,
dass es... Oder würdest du sagen, das ist einfach nicht Wahrnehmung?
Es kann beides sein, aber ich würde sagen, dass es häufig genug auch einfach die Tatsache ist, Angst vor Veränderung zu haben und dementsprechend halt eine Entscheidung nicht zu treffen, weil du dann lieber den Status quo beibehältst, weil man bei Veränderung ja immer nicht ganz genau weiß, wo man am Ende rauskommt sozusagen, und Menschen deswegen immer eher dazu tendieren, da zu bleiben, wo sie jetzt gerade sind, weil sie dann ja wissen, was sie haben. Oft genug kann es bestimmt auch das sein, worauf du gerade hinaus willst, dass Menschen vielleicht für sich gar nicht erkennen, was im Zweifel vor ihnen liegt, wenn sie eine gewisse Entscheidung treffen.
Mhm.
Okay.
Check. Dann will ich mal die einen Quote um die Ohren hauen. Ich muss mal gerade sinngemäß übersetzen. Das größte oder das tiefste Geheimnis des Lebens ist, dass es nicht ein Prozess ist, sich zu finden, sondern ein Prozess, sich zu kreieren. Das heißt, du findest dich oder erkundest dich nicht, sondern du kreierst dich quasi immer wieder neu. Deswegen strebe danach, nicht herauszufinden, wer du bist, sondern strebe danach, herausfinden zu wollen, wer du sein willst.
Okay. Ja, also ich würde sagen, das geht sehr stark in diese Richtung, über die wir auch mit Arian gesprochen haben. Einfach dieser Schöpfer-Opfer-Gedankengang quasi. Dass man nicht sagt, ich bin halt der ich bin und da kann ich jetzt auch nichts dran ändern und damit muss ich jetzt leben und das akzeptiere ich. Sondern dass es vielmehr darum geht, sich selbst zu kreieren. Das ist so mein Hauptgedanke dazu. Also dass man wirklich den Fokus darauf legt, okay, wer will ich eigentlich sein und wie muss ich mich quasi bauen? Das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber wie muss ich mich bauen, um der Mensch zu sein, der ich halt gerne sein will? Ohne, dass man sich in diese Ketten legt von wegen, okay, ich scheine vielleicht einfach so und so zu sein und das sind vielleicht einfach meine Laster und da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Das ist ja immer so dieser Opfergedanke, während dieser Schöpfergedanke ja viel proaktiver ist und darauf eingeht, okay, ich will der und der Mensch sein und nur weil ich in der Vergangenheit der und der andere Mensch war, heißt es nicht, dass in der Zukunft ja, was ganz Neues, vielleicht viel Besseres für mich liegt. So, das ist für mich so der Hauptgedanke. Genau.
Okay, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich 100% d'accord damit gehe, weil ich auch finde, dass gerade durch hier und da unüberlegte Überlegungen, zum Beispiel irgendein Business jetzt, wie bei uns in der Vergangenheit, einfach irgendein Business zu starten, wo jemand sagt, okay, das könnte gut sein. So, das war ja nicht unsererseits mit so viel Überlegung beziehungsweise so viel vorab grundlegende Analyse von dem, was wir machen wollen, bedacht. Und dementsprechend finde ich, dass gerade so dieses Erkunden auch seine Daseinsberechtigung hat, wenn du daraus entsprechend die richtigen Schlüsse leitest beziehungsweise dieses Erkunden mit der richtigen Intention machst. Wie du sagst, nicht der Schöpfer vom Erkunden zu sein, sondern nicht das Opfer in dem Erkunden zu sein, sondern eben auch während dieses Erkundens von etwas, dieser Discovery, quasi sich als Schöpfer zu sehen. Weißt du? Nichtsdestotrotz finde ich aber, dass gerade dieser Discovery-Gedanken sehr, 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 sehr wertvoll sein kann in gewissen Lebensphasen.
Ja, und vor allen Dingen kann man dieses Erkunden ja vielleicht auch eher so definieren, dass man sagt, okay, ich erkunde, klar, also ich bin bei dir ein Stück weit, auf jeden Fall. Ich finde, es ist erstmal super wichtig, sich selbst auch einfach kennenzulernen, mit seinem Status quo, so wie man jetzt ist, und sich dabei quasi zu erkunden. Aber auf der anderen Seite kann dieses Erkunden ja auch einfach heißen, okay, ich möchte für mich selbst herausfinden, wer ich sein will. Das ist ja auch nicht etwas, was du von heute auf morgen weißt, sondern auch das ja irgendwie eine Journey ist.
Mhm.
Ja, spannend. Und ich finde aber trotzdem, man muss einfach nochmal so dazu sagen, so dieses Selbstkreieren-Ding, ne? Ich finde tatsächlich, es gibt deutlich weniger Ketten, in denen man quasi immer denkt, dass man da drin liegt, als es wirklich gibt. Also man kann ja so viel an sich und seinem Ich und an seiner Persönlichkeit einfach verändern, wenn man bereit dazu ist, irgendwie die Vergangenheit zu verarbeiten und hinter sich zu lassen. Und ich finde, zu viele Menschen definieren sich zu sehr darüber, was in der Vergangenheit passiert ist und ich bin halt so und so und deswegen bleibe ich auch so und so, anstatt einfach zu sagen, okay, ich will so gar nicht sein, welchen Weg muss ich gehen, um so und so zu werden, sozusagen.
Dazu vielleicht noch ein Gedanke, weil ich ihn gerade recht wertvoll finde. Würdest du behaupten, du schaffst es, weil das habe ich häufig in der Vergangenheit gehört, dir dabei selbst treu zu bleiben? Weil gerade bei diesem technischen, ich erfinde mich quasi, schwingt da immer so ein bisschen mit, ja, Selbstoptimierung, ich drehe an jeder Schraube, finde ich, schwang? Keine Ahnung. Hat in der Vergangenheit ist immer mitgeschwungen, dass du quasi selbst dadurch nicht mehr treu bleibst, sondern quasi dich konstruierst. Wie würdest du darauf antworten?
Ich finde die Formulierung spannend, sich selbst treu bleiben, weil je mehr ich darüber nachdenke, desto schwachsinniger finde ich sie, ehrlich gesagt. Also warum muss ich mir selbst treu bleiben? Ich finde, das ist schon so eine zurückgerichtete Haltung. So. Ich war so und ich möchte mir selbst treu bleiben, deswegen möchte ich so bleiben. Vielleicht darf man sich selbst ja fremdgehen. So, ne? Vielleicht darf man ja quasi genau das aufbrechen, dieses, okay, ich will mir selbst treu bleiben, weil was ist das Gute daran, sich selbst treu zu bleiben? Also, oder was ist gut daran, dass die Person, die du vor 3 Jahren warst, vielleicht heute immer noch exakt die gleiche Person ist? Das ist ja nicht unbedingt was Gutes, sondern vielleicht auch dieses, bleib wie du bist. Nein, das ist das Schlimmste, was du jemandem sagen kannst. So, ich würde mich freuen, wenn du in 3 Jahren ein komplett anderer Mensch bist, weil das zeigen würde, dass du dich entwickelt hast und im besten Fall sogar in die richtige Richtung. Von daher bin ich so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dieser Formulierung, sich selbst treu bleiben. Also vielleicht sollte man es zulassen, sich selbst fremd zu gehen. Das finde ich eine ganz coole Formulierung, fällt mir gerade
auf. Das ist tatsächlich eine sehr coole Formulierung. Das schreit ja quasi nach einem neuen Quote. Du bist.
Ich bin, alles klar. Quote Nummer 2 von mir. Wenn du deinen Nächsten lieben sollst wie dich selbst, dann ist es nur angemessen, dass du dich selbst liebst wie deinen Nächsten.
Den finde ich aus dem Bauch heraus ziemlich cool. Ich habe ihn, also dieses Zitat, diesen Quote, ich habe ihn auch schon mal andersrum gehört, sozusagen, ich möchte nicht, dass die meisten Menschen mich lieben wie sich selbst, wenn ich betrachte, wie sie sich selbst lieben. Das ist ja quasi die gleiche Logik einmal umgedreht. Mhm. Und das, finde ich, bringt auch schon super den Kern des Problems irgendwie, wenn es ein Problem ist, auf den Punkt. Wie viel Zeit bemessen wir uns bei in unserem Alltag, wo wir bewusst uns Raum geben und bewusst dafür sorgen können, dass die Liebe zu uns aufrechterhalten wird? Und da Lieben ja immer ein Verb ist, wie es so schön heißt, ist es etwas, was du praktizieren darfst, beziehungsweise solltest vielleicht auch. Und ich komme dann mal relativ schnell an den Gedanken zu sagen, okay, das beginnt ja schon bei Kleinigkeiten, wie zu wissen, was meine Energiegeber und was meine Energieräuber sind. Durch welche Tätigkeiten, die ich in meinen Alltag einbaue, schaffe ich es eigentlich, so die Verbindung mit mir selbst zu erhöhen? Das heißt, wir haben über Akupressur, Matnam, Abend gesprochen, wir haben über irgendwie ruhige Zeiten morgens und abends gesprochen, wir haben es über Kleinigkeiten hier und da gesprochen, die in Summe ja auch dafür sorgen, die Verbindung zu sich nicht zu verlieren. Und ich finde, wenn du dir diese Frage vergegenwärtigst und mal selbst für dich überlegst, okay, was sind eigentlich meine Energiegeber und Energieräuber, und schon dazu nicht 100% aussagekräftig bist, zeugt das meiner Meinung nach schon davon, dass man sich selbst zu lieben bzw. sich selbst Zeit einzuräumen zu wenig Wert beimisst. Und ich finde, das ist ein Phänomen, was gesellschaftlich sehr, sehr ausgebreitet ist, weil es in erster Linie, und das ist ja auch für mich jetzt komisch, so darüber zu sprechen, ja, wie praktizierst du Selbstliebe? Ja, das ist ja kein Thema, was irgendwie gesellschaftlich angesehen ist oder hip ist oder wo man sich den ganzen Tag drüber unterhält. Und deswegen der Kern des Problems liegt in erster Linie darin, sich erstmal in dem Raum zu geben, erstmal Selbstliebe für sich zu akzeptieren. Und wenn wir jetzt weiterspinnen, geht das auch wieder stark auf diese Themen ein, die wir mit Arian hatten. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Bis zu welchem Punkt bin ich mir eigentlich selbstbewusst? Und bis zu welchem Punkt vertraue ich mir eigentlich selbst? Und nur wenn dieses quasi gegeben ist, glaube ich, dann kann dein eigenes Glas überlaufen. Das heißt, es gibt ja immer in den Theorien und von den Coaches etc. so dieses Bild, dein Glas muss erstmal selbst voll sein, damit es überläuft und genug für andere da ist. Und die Kausalkette beginnt eben nicht darin, die anderen Gläser zuerst zu füllen, sondern eben erstmal dafür zu sorgen, das eigene Glas zu füllen und sich dafür die richtigen Fragen zu stellen. Was sind eigentlich meine Energiegeber, Räuber? Wie verschaffe ich eigentlich Vertrauen zu mir selbst und wie werde ich mir selbst eigentlich bewusst?
Okay, ja, die Metapher mit dem Glas finde ich super. Kann ich zu 100% was mit anfangen. Und ich glaube auch, die meisten Menschen haben einfach in Zeiten von Social Media ein viel zu großes Problem damit, einfach mal alleine zu sein. Also ich glaube so, die Kraft der Selbsterschaffung sozusagen liegt ja absolut darin, alleine zu sein. Du wirst halt niemals, wenn du andauernd mit Menschen bist, irgendwie dafür sorgen können, dich selbst zu kreieren. Wir hatten es gerade in deinem ersten Quote quasi. Und von daher kann ich da, wie du dir vielleicht denken kannst, zu 100% zu relaten. Ich wollte noch mal eine andere Perspektive in das Ganze reinbringen. Und zwar, ich glaube halt auch, dass viele Beziehungen deswegen nicht funktionieren. Ne? Weil du wirst halt einfach nicht dieses Liebe praktizieren. Gut, in dem Kontext, in dem du es gerade angesprochen hast, wirst du es nicht hinbekommen, wenn du dich selbst halt nicht ausreichend liebst. Dann wirst du halt niemals jemandem anders gesunde Liebe vermitteln können, sozusagen. Deswegen glaube ich einfach, dass viele Beziehungen aus dem Grund einfach nicht funktionieren, dass viele Menschen sich selbst einfach nicht ausreichend lieben. Und ich will nochmal einen ergänzenden Quote, ich hoffe, das ist erlaubt hier in unseren Quote-Bingo-Regeln, dazu anführen. Und zwar, ich vertraue nicht den Leuten, die sich selbst nicht lieben, aber zu mir sagen, ich liebe dich. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das besagt, vertraue niemandem, der dir ein T-Shirt anbietet und selbst nackt ist. So, ich finde, das bringt es irgendwie so auf den Punkt. Also du kannst halt jemanden anders nicht ausreichend lieben, wenn du dich selbst nicht liebst, weil diese Lücke, du wirst immer versuchen, irgendwie eine Lücke zu schließen, die du halt nicht schließen kannst, beziehungsweise die du bei dir schließen musst. Und deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass Eifersucht auch immer, gerade in zu ausgeprägten Formen, sicherlich ist es bis zu einem gewissen Maß etwas normal Menschliches, aber in zu ausgeprägten Formen ist Eifersucht eigentlich immer das Ergebnis von mangelnder Selbstliebe. Ja, du bist einfach extrem eifersüchtig, wenn du nicht überzeugt genug von dir selbst bist und darauf basiert dann eine Angst in Form von Eifersucht entwickelst, die du dann auf deinen Partner projizierst.
Ja, ich finde, das ist etwas, gerade in Bezug auf Selbstliebe ist die Abgrenzung zu Ego, gerade wenn du dir in Beziehung vielleicht viel Zeit für dich nimmst und auf dein Wohlbefinden in allererster Linie achtest, könnte dir sehr schnell als Ego-Verhalten oder als selbstbezogenes Verhalten ausgelegt werden. Und ich finde, dahingehend nochmal ist es auch wieder ein schmaler Grat, so, okay, ja, vielleicht bin ich manchmal mehr bei mir selbst, aber dann aus gutem Grund, denn es ist die Berechtigung dafür, dass ich dir überhaupt bei dir sein kann später. Ich finde, da nicht gleich zu verurteilen, zu sagen, ja, egoistisch zu sein, finde ich in dem Zusammenhang auch die komplett falsche Wortwahl. Bis zum gewissen Maße ist es sehr, sehr notwendig, erstmal für sich zu sorgen, um danach eben, wie wir jetzt schon die ganze Zeit gesagt haben, überhaupt für andere sorgen zu können.
Oh ja, cool. Abgehakt.
Check. Okay, dann haue ich mal den nächsten raus. Du wirst niemals von jemandem kritisiert, der mehr tut als du, sondern nur von denjenigen, die weniger machen als du.
Oh ja, den habe ich auf jeden Fall auch schon mal gelesen. Ich glaube, da ist schon was dran. Also ich würde nicht zu 100% konform damit gehen, aber der Grundgedanke ist schon ein ganz guter. Also ich glaube tatsächlich, dass gerade in der heutigen Gesellschaft Kritik viel zu häufig aus den falschen Motiven geäußert wird. Viel zu häufig aus Neid, aus Missgunst dem Menschen gegenüber und quasi nicht mit diesem Ziel, okay, ich will jetzt dafür sorgen, dass du besser wirst und deswegen kritisiere ich dich. Sondern wir leben viel zu sehr in einer destruktiven Gesellschaft, wo Menschen halt irgendwie kritisiert werden, obwohl sie offensichtlich total gute Dinge tun. Du kannst noch so sehr der Wohltäter sein, noch so sehr irgendwie Schöpfer deiner Situation sein. Es wird immer Menschen geben, die dir irgendwie sagen, dass das Bullshit ist, was du da machst. Und von daher ist es, glaube ich, zu häufig so, dass Menschen, die quasi weniger leisten als du, wenn wir mal in diesem Leistungsgesellschaftsgedanken bleiben, häufiger diese Kritik äußern. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem nicht zu 100% d'accord, weil ich schon der Meinung bin, wenn diese Kritik halt angebracht ist und auch von der richtigen Person kommt, beispielsweise von einem Mentor, deinem Vorgesetzten, wie auch immer, jemandem, der quasi auch irgendwo institutionell, aber auch aufgrund seiner Expertise einfach die Berechtigung hat, dich zu kritisieren. Und das ist halt absolut in Ordnung. Und deswegen gibt es dieses Szenario halt auch, ne? Also für mich gibt es ganz klar das Szenario, dass mein Chef oder mein Mentor oder wer auch immer, der darf mich halt auch irgendwie kritisieren, weil im besten Fall seine Expertise das alleine sagt. Also nicht nur dass dadurch, dass er institutionell über mir steht, sondern halt auch, dass das aus einem guten Grund so ist und er mir deswegen halt auch konstruktiv Kritik gegenüberbringen kann, sozusagen.
Ja. Also ich finde, geh nochmal auf den Gedanken, den du jetzt gerade geäußert hast, in jeder Kritik beziehungsweise in jeder Bewertung, die über deine Sachen mitschwingt, liegt ja immer irgendwo was drin, was du lernen kannst. Würde ich jetzt erstmal auch sehr pauschal sagen. Und dementsprechend ist nur die Frage, wie gehst du damit um? Und das zu pauschalisieren, zu sagen, okay, nur weil der jetzt weniger macht, deswegen ist seine Meinung nichts wert, ist eben, weniger machen kann jetzt viele Formen annehmen, aber deswegen ist seine Meinung nichts wert, ist ein Gedanke, den würde ich auch nicht teilen.
Genau. Also ich glaube einfach nur, man muss sich ganz klar abgrenzen von diesem, aus welchem Motiv kritisiert mich jetzt gerade jemand? Kritisiert mich gerade jemand, weil er mir Gutes will? Und ich glaube, davon könnte es deutlich mehr Menschen auf dieser Welt geben, die dich wirklich kritisieren, weil sie einfach sehen wollen, dass du in einem Jahr doppelt so weit bist, doppelt so gut bist, doppelt so schnell bist, was auch immer. Und wie viele Menschen kritisieren dich einfach nur, weil sie dir irgendwelche, ja, weil sie ihre Emotionen quasi dadurch kanalisieren und diese Emotionen halt zu häufig negativ sind. Ich glaube, diesen Unterschied muss man machen. Wenn man da ein Auge für hat, und das geht so ein bisschen in Richtung emotionale Intelligenz, würde ich behaupten, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr gut für sich auch erkennen, okay, das ist eine Kritik, für die bedanke ich mich sogar und die nehme ich ernst. Und das ist eine Kritik, wo ich ganz genau weiß, du willst mich doch eigentlich nur quasi verlieren sehen, so traurig das auch manchmal klingt. Yes, okay. Dann komme ich mal mit meinem nächsten, genau. Das ist schon mein letzter, krass. Wenn ihr beide euch streitet, solltet ihr niemals vergessen, dass es nicht du gegen ihn oder sie ist, sondern ihr zwei gegen das Problem.
Greift das jetzt speziell Beziehungssituationen auf oder einfach nur eine
Ihr-Konstellation? Es geht schon sehr, also ich verstehe diesen Quote schon sehr, sehr beziehungsorientiert, aber ich glaube, dass man ihn trotzdem auch projizieren kann auf andere Situationen, Konstellationen.
Ja, also ich glaube, da kann man fast nahtlos die Brücke zu dem Vorhergesagten bauen und schauen, so aus welchem Motiv argumentiert eigentlich jemand mit dir oder kritisiert dich oder lobt dich auch für etwas. Ist es eben aus dem Motiv, dass er dir weiterhelfen will oder eben aus dem Motiv, dich verlieren sehen zu wollen, hast du eben so schön gesagt. Und wir hatten in der ersten Folge über das Thema Kill Your Ego gesprochen. Und gerade wenn ich auch nochmal in meine Historie schaue, wir hatten auch in der Folge über eine konkrete Situation gesprochen, geht es ja auch bei diesem Ego-Gedanken immer stark darum, sein Selbstbild in erster Linie zu schützen. Und du hast in dem Zusammenhang, glaube ich, gesagt, ja, was bringt es dir denn, wenn du die Argumentation gewinnst oder die Schlacht gewinnst, aber den Krieg verlierst? So, das war, glaube ich, die ganz schöne Metapher dazu und das kommt mir auch dazu gleich wieder in Gedanken. Das heißt, ich finde immer, wenn es gerade so in dieses Du gegen Sie gehst, ist das Ego ein sehr, sehr präsentes Thema. Und klein beizugeben, wird häufig als Niederlage empfunden. Gerade vielleicht auch gesellschaftlich, Fragezeichen, weiß ich nicht. Und das umzudrehen und zu sagen, nein, eigentlich ist es der größte Win, den du dir selbst auch schenken kannst, ist, finde ich, der zentrale Gedanke dessen und baut nochmal auf dieser Kill-Your-Ego-Schiene auf. Und vielleicht, um das nochmal ein bisschen plastischer zu machen, es gibt ja diese 5-Minute-Rule. Lass heute die Dinge, die dich in 5 Jahren nicht mehr jucken, nicht mehr als 5 Minuten deiner Zeit kosten. Und wenn du mal zurückschaust, über was du dich oder was ich mich in der Vergangenheit aufgeregt habe oder welchen Dingen ich Macht gegeben habe und welchen Output die für mein heutiges Ich haben, muss ich halt einfach sagen, hat sich vielleicht nicht gelohnt, sich darüber aufzuregen.
Ja. Also diese 5x5-Rule, die finde ich auch super, weil einem das einfach total aufzeigt, so, okay, man sollte sich sehr proaktiv aussuchen, welchen Kampf es jetzt wirklich lohnt zu kämpfen, welchen Kampf, und das Wort an sich ist ja eigentlich schon schlimm, man vielleicht einfach gar nicht erst kämpfen sollte. Ich wollte nochmal so die Perspektive damit reinbringen, so ich glaube, man vergisst auch im Rahmen einer sehr emotionalen Diskussion, Argumentation relativ schnell so, okay, hä? Es geht doch jetzt gerade gar nicht darum, so, dass der eine oder der andere jetzt irgendwie sagt, okay, du hast recht. So, okay, du hast recht. Mhm. Das heißt dann ja nicht, dass dann das Ziel erreicht ist, weil es ist ja erstmal komplett egal, wer recht hat, sondern es geht am Ende ja darum, was richtig ist. Und je schneller man wieder auf diesen Punkt kommt, wir zwei gucken jetzt quasi, wir stellen uns auf eine Seite und gucken gemeinsam das Problem an und gucken dann, wie wir dieses Problem lösen. Also jetzt auch mal so richtig bildlich gesprochen. Man steht sich halt nicht gegenüber und wirft sich irgendwelche Argumente hin und her, in der Hoffnung, dass der eine irgendwann sagt, alles klar, du hast gewonnen und deswegen habe ich jetzt verloren. So, dann ist ja noch nicht die Lösung des Problems damit erzielt. So, sondern wenn sich beide auf eine Seite stellen und das Problem gemeinsam angucken und einfach mal gucken, alles klar, das ist unser gemeinsames Problem. Wir wollen doch beide, dass dieses Problem gelöst ist. Was machen wir hier gerade? Lass uns mal gemeinsam nach einer Lösung gucken. Dann ändert sich ja total, also diese Erfahrung habe ich definitiv in meinem Leben gemacht, total schnell auch die Perspektive, wie du lösungsorientierter wieder an solche Dinge rangehst und wie nicht das Ziel des Gesprächs ist, die Argumentation zu gewinnen. Und diesen Prozess, den musste ich wirklich sehr, sehr schmerzlich irgendwie durchmachen, weil ich einfach vor einigen Jahren noch ganz anders dahingehend getickt habe und immer so dachte, alles klar, so, wenn ich am Ende irgendwie die Diskussion gewonnen habe, dann ist das Ziel ja erreicht, weil dann war ja klar, dass ich derjenige mit der Recht hat. Ja, und jetzt so, was bringt mir das unterm Strich? Bringt mir halt genau gar nichts, dass ich Recht hatte, sondern es bringt mir erst dann was, wenn das Problem aus der Welt ist. Von daher finde ich diesen Quote ziemlich, ziemlich wertvoll und ja, auch nochmal diesen Gedanken, der sicherlich auch noch häufig irgendwie im Laufe dieses Podcasts genannt wird, Perspektiven respektieren. Es geht ja nochmal absolut so in diese Richtung, okay, es ist eine super, super wichtige Eigenschaft und sicherlich auch sehr, sehr schwierig zu erlernende Eigenschaft, sich wirklich in die Perspektive des Gegenüber versetzen zu können und daraus resultierend ein viel besseres Verständnis zu entwickeln für das eigentliche Problem und dann auf das Problem zu gucken. Also Perspektiven erstmal erkennen und dann auch respektieren ist für mich so eines der Key Learnings der letzten 5 Jahre gewesen, definitiv. Mhm.
Ja, ich glaube, es ist nämlich auch nicht das Ziel, diese Emotionen ganzheitlich auszuschalten, die vielleicht gerade auch in der Argumentation auftreten, weil das wahrscheinlich auch schlichtweg nicht möglich ist, sie aber entsprechend zu kontrollieren und sich an den richtigen Maßgaben zu orientieren, wie Perspektiven respektieren, aus welchem Motiv handle ich eigentlich gerade.
Yes, cool.
Cool. Last one. Mhm. Ich bin. Derjenige, der Bäume pflanzt, obwohl er weiß, dass er nicht in seinem Schatten verweilen kann, hat den Sinn des Lebens verstanden.
Okay. Ja, bei dem bin ich... Also ich finde den Gedanken cool, auf jeden Fall. Kann ich auch was mit anfangen. Ich glaube, wenn man für sich einfach erkannt hat, dass es im Leben sehr häufig darum geht, zu geben und dass dieses Geben auch einfach Glücksmomente erzeugen kann, dann hat man, glaube ich, viel erkannt in seinem Leben. Von daher kann ich dem schon viel abgewinnen. Und wenn du etwas kreierst, was quasi auch vielleicht über Generationen hinweg quasi, wo deine Nachkommen, wo deine Familie vielleicht lange von profitiert, dann ist es, glaube ich, etwas sehr, sehr Schönes. Ich bin aber trotzdem nicht zu 100% d'accord, weil ich glaube, dass das nicht unbedingt einzig und allein der Sinn des Lebens ist. Also wir haben eben gerade über das überlaufende Glas gesprochen. Ich glaube, um an diesen Punkt vielleicht auch erst zu kommen, deswegen kann man es vielleicht auch so ein bisschen kausal betrachten, muss man erstmal das eigene Glas wahrscheinlich füllen. Also ich glaube, man muss sicherlich erstmal an den Punkt kommen, sich selbst ja, so weit zu bringen und so viel erreicht zu haben, dass du mit diesem Gedankengang durchs Leben gehen kannst, dass es jetzt in Anführungszeichen nur noch darum geht, etwas zu hinterlassen, wovon du vielleicht gar nicht mehr profitierst. Das heißt, ich würde das so ein bisschen zweilagig sehen. Also es ist ein super schöner Gedanke und ich gehe da auch echt mit. Finde ich schön, aber ich glaube, es ist nur die halbe Wahrheit. Ich glaube nicht, dass das zur Erfüllung führt, wenn du quasi also jetzt mal angenommen, du lebst ein Leben, was nur darauf ausgerichtet ist, etwas zu kreieren für deine Nachwelt, für deine Nachfahren, für deine Kinder, Enkelkinder, wie auch immer, dann würde ich nicht behaupten, dass du selbst ein erfülltes Leben gelebt hast. Also nicht unbedingt. Ne? Also das eine schließt das andere ja nicht unbedingt immer aus, ist nicht immer schwarz und weiß, aber jetzt mal ganz krass ausgedrückt würde ich das so sehen.
Würde ich dir sogar recht geben in der Aussage? Ich finde nochmal den Gedanken ganz spannend, den habe ich letztens gelesen, tatsächlich, dass nur Geben dir, wenn du diese Bedürfnispyramiden anguckst, die höchsten Bedürfnisse erfüllen kann, dass es nie das Nehmen sein wird. Mhm. Und genau darauf zahlt für mich der Quote auch ein. Das heißt, ja, es kann dir quasi Freiheit und Dankbarkeit etc. und ich sag mal tiefere Erfüllung geben, wenn du gibst. Das kann das Nehmen sicherlich nicht, aber dafür müssen eben die drei Bedürfnisstufen darunter erstmal erfüllt sein. Das heißt, das eigene Glas muss wahrscheinlich erstmal insofern voll sein, dass du diesen Raum und diese Freiheit dir selbst geben kannst, um aus dieser Freiheit, aus dieser Fülle agieren zu können.
Genau. Also ich glaube zum Beispiel nämlich nicht, dass es mich oder dass es den Menschen, um nur in der Allgemeinheit zu bleiben, erfüllen würde, ganzheitlich erfüllen würde. Jetzt mal angenommen, man arbeitet 80 Jahre lang, Tag für Tag, irgendwie gefühlt 24/7 und man kreiert dabei richtig was. Man baut sich vielleicht auch einfach finanziell ein richtiges Imperium auf, partizipiert davon selbst aber einfach nie, weil man sagt, alles klar, ich baue das alles quasi zu 100% nur für meine Nachwelt auf, weil es mir das Wichtigste ist, dass meine Kinder und Co. einfach ein gutes Leben haben, dann glaube ich einfach nicht, dass das am Ende wirklich der Sinn des Lebens gewesen ist, dass dieser Mensch, der dann mit 80 irgendwie stirbt und dieses Ziel ja erreicht hat, dass er dann selbst erfüllt gelebt hat. Und deswegen, ja, würde ich unterstellen, dass wenn man das jetzt ganz radikal betrachtet, das dann auch am Sinn des Lebens vorbei ist, sondern ich glaube, es geht, aber du hast es ja gerade auch im Prinzip schon so formuliert, darum, es geht auch darum, das eigene Glas zu füllen und wahrscheinlich ist man sogar erst dann auch in der Lage, wirklich ja, die anderen Gläser ausreichend und gut zu füllen.
Yes, das waren auch drei meinerseits.
Cool, okay, cool, das fand ich gut, das sollten wir zwischendurch mal einstreuen, so ein kleines lässiges Quote-Bingo. Ich würde nochmal so Wrap-up von meinen drei Quotes machen. Was habe ich für mich so in 2, 3, 4 Sätzen mitgenommen? Einmal war nochmal ganz spannend einfach dieser Gedanke Nichtentscheidung. Jedes Mal, wenn du dich nicht entscheidest, verwehrst du dich vielleicht auch einer Sache, die vor dir gelegen hätte. Opportunitätskosten, super spannender Gedanke. Love it, change it or leave it, fällt mir dazu auch nochmal ein. Sich von Energieräubern trennen und sowas haben wir auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Sehr, sehr wertvoll, glaube ich. Selbstliebe, wir hatten es in dem Podcast von Erin Ney schon mal, deswegen will ich es jetzt gar nicht zu sehr vertiefen, aber eine Beziehung kann nur funktionieren, wenn man sich selbst liebt. Wenn man sich selbst liebt, denn nur dann kann man auch wirklich jemand anders lieben und dann haben so Themen wie Eifersucht und Co. auch keinen Raum, weil es dann auf gesunden Beinen steht, das Ganze. So, das dritte und letzte wäre für mich, ja, wenn man sich streitet, einfach mal die Perspektive wechseln und nicht sich gegenüberstehen und Argumente austauschen, sondern sich auf eine Seite stellen und gemeinsam das Problem angucken. Auch ein ziemlich spannender Ansatz, um einfach Streit nicht mehr Streit sein zu lassen, sondern lösungsorientiertes, ja, Agieren sozusagen.
Mhm. Finde ich cool. Ich möchte nur einen Satz dazu ergänzen. Und das ist dieser Glasgedanke nochmal bewusst als Metapher hier. Also wirklich, was passiert in deinem Glas und die Kausalkette ist so, dass dann erst die anderen Gläser folgen. Und ich finde, das hat sich jetzt durch alle Quotes mit durchgezogen und möchte ja das nochmal auch für das persönliche Leben von mir oder auch von dir, keine Ahnung, betonen, dass das auch nichts Gegebenes ist. Also dass das nichts ist, was du einmal hast und dann immer so sein wird, sondern etwas ist, was man täglich oder was ich täglich lernen darf und woran ich mich täglich erinnern darf, um dieses Glas eben weiterhin recht voll zu behalten.
Cool. Ich glaube, das sind gute Schlussworte. Ich glaube, wir haben es mal wieder geschafft. Nächste Folge Mindset-Gelaber am Kasten. Und dann wird im Laufe der Woche ja auch noch das ein oder andere musikalische Video gedroppt. Also spannende Woche. Vielen Dank, Herr Schulze, mal wieder für deine Zeit und wir sehen uns. Hau rein.
Hau rein. Why did you dare? Why did you dare?